NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung hier im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Ich bin Maike Wahlhorn. Das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist die Gewalt in unserer Gesellschaft. Sicher nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht in Köln und den vielen schrecklichen terroristischen Anschlägen in der Vergangenheit haben sich viele Menschen immer wieder Gedanken darüber gemacht, wie mögliche Gewalttaten von Flüchtlingen aussehen könnten oder auch terroristische Anschläge. Darum wird es aber heute nicht gehen, sondern um die Gewalt, die es in unserem ganz direkten Umfeld gibt. Zum Beispiel in Schulen, bei der Arbeit oder in Fußballstadien. Bei vielen Menschen entsteht nämlich der Eindruck, dass dort die Ausschreitungen, das Mobbing und die Übergriffe zugenommen haben. Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Jugendlichen. Ist das wirklich so? Wenn man sich die jüngste Polizeikriminalstatistik vom Bundeskriminalamt ansieht, ist es so, dass die Gesamtzahl der Straftaten bei uns im vergangenen Jahr zwar im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert geblieben ist und die Diebstahls- und Betrugsfälle sogar abgenommen haben, aber die Gewalttaten sind überdurchschnittlich angestiegen. Die Mord- und Totschlagfälle sogar um mehr als 14%, auch Sexualdelikte und Körperverletzungen haben zugenommen und nicht zuletzt scheinen auch Beleidigungen und üble Nachrede, Mobbing, eine größere Rolle in unserem Alltag zu spielen. Laut einer PISA-Studie wird inzwischen jeder sechste 15-Jährige regelmäßig von seinen Mitmenschen gemobbt. Und nach einer neuen Cybermobbing-Studie, deren Ergebnisse in diesem Monat in Berlin veröffentlicht wurden, werden die Täter und Opfer im Internet auch immer jünger. Verändert sich die Gewalt in unserem Land und auch unser Verhältnis dazu? Bevor wir darüber hier auf dem Podium sprechen wollen, möchte ich mal die Frage ins Publikum stellen. Was glauben Sie, ist Ihnen in Ihrem persönlichen Umfeld oder auch grundsätzlich in Ihrem Alltag eine Veränderung der Gewalt aufgefallen? Gibt es in Deutschland insgesamt ein aggressiveres Miteinander? Wer von Ihnen glaubt, dass das so ist, wenn Sie sich mal melden? Oh, das sind ja doch einige. Dann will ich doch mal nachfragen. Was ist Ihnen aufgefallen? Haben Sie Beispiele, in denen Sie den Eindruck hatten, dass sich die Gewalt bei uns verändert, ob nun in der Nachbarschaft, bei der Arbeit oder zwischen Kindern auf der Straße?
Also das beste Beispiel für mich ist jetzt gerade das Fußballspiel Braunschweig-Wolfsburg, wo es auch erhebliche Ausschreitungen gab, die man dann auch selber im Fernsehen sehen konnte, auch wenn man nicht im Stadion war. Ich finde sowas furchtbar. Also dass sehr viele Polizeieinsätze notwendig sind, um, ich sag mal, Fußballspiele, die ja eigentlich auch Spaß machen sollen, weil es Sport ist, dass sie mit Polizeieinsatz irgendwie gesichert werden müssen, damit Zuschauer beruhigt ins Stadion gehen können und einem Fußballspiel folgen können. Und das finde ich irgendwie, ja, unmöglich.
Macht Ihnen das auch Angst?
Also ich würde selber ins Stadion nicht mehr gehen. Ich habe Angst davor, ja.
Es haben sich hier ja noch andere Menschen gemeldet. Was ist Ihnen aufgefallen? Hat sich die Gewalt bei uns verändert?
Ich war ein junger Bereitschaftspolizist. Wir lebten damals auf der Insel der Glückseligen offenbar, wenn ich das mit dem vergleiche, was die Beamten heute erleben. Ich habe in Hannover neben einem Polizeibeamten gestanden, der mir einen dicken Stein zeigte und sagte, den habe ich an den Helm bekommen. Hätte er den nicht aufgehabt, den Helm, dann wäre es sicherlich sehr schlimm ausgegangen. Natürlich hat sich die Gewalt verändert. Sie ist viel brutaler geworden.
Dieser Meinung sind Sie nicht allein. Wir haben uns mal auf der Straße umgehört, was da für Eindrücke bei den Menschen über die Gewalt bei uns entstanden sind.
Früher hat man sich vielleicht auf dem Schützenfest mal auf die Nase gehauen und dann war gut, dann hat man wieder ein Bier getrunken. Heute artet es leider oftmals aus. Es gibt keine Grenze mehr.
Das Extreme hat zugenommen,
die Brutalität.
Gerade im Fußball, was man da erlebt zurzeit ja auch, das gab es früher nicht. Ja, da gingen die Leute noch einigermaßen lieb und nett miteinander um. Heute muss man ja schon Angst haben, dass man nicht irgendwas dazwischen Rippen hat.
Das ist unsere Gesellschaft, glaube ich, die ein bisschen auseinanderdriftet.
Ja, Brutalität macht mir Angst. Ich kann da auch nicht hingucken, wenn die im Fernsehen da diese Sitze schmeißen. Dann muss ich rausgehen.
Diese Aggression, ich weiß nicht, ob das eine Langeweile der Menschen ist.
Also Auseinandersetzungen, die auch verbal mit unschönen Worten geregelt werden könnten, werden handgreiflich geregelt.
Verändert sich die Gewalt in Deutschland wirklich? Und wenn ja, woran könnte es liegen? Darum geht es jetzt in unserer Diskussionsrunde. Wir haben drei Experten eingeladen. Helge Peters, Soziologe an der Universität in Oldenburg, Thomas Bliesener, Psychologe und Direktor am Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen und Raphael Bär, Kriminologe an der Akademie der Polizei in Hamburg. Herr Peters, Sie beschäftigen sich mit der Soziologie der Gewalt. In vielen Bereichen ist ja eine gewachsene Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft zu spüren. Das haben wir eben auch in der Umfrage gehört. Und tatsächlich hat sich die Zahl der Gewaltfälle gegen Personen in den vergangenen Jahren laut der Polizeikriminalstatistik deutlich erhöht. Wir werfen diese Entwicklung jetzt mal an die Wand. Das, was Sie sehen, ist eine Grafik, in der die Zahlen der Gewaltfälle der einzelnen Jahre in einer Kurve zu sehen sind. Die Kurve beginnt im Jahr 1988, aber gucken wir uns mal die Kurve an ab dem Jahr 1993, weil es da die erste gesamtdeutsche Kriminalstatistik nach der Wiedervereinigung gegeben hat. Also im Jahr 1993 waren es etwa 160.000 Gewaltfälle. Und dann steigt die Kurve sichtbar an. Sie endet mit den Ergebnissen aus der letzten Kriminalstatistik aus dem Jahr 2016. Da waren es dann bereits 169.000 Fälle. Was ist passiert? Ist die Hemmschwelle zur Gewalt in unserer Gesellschaft gesunken, Herr Peters?
Aufgrund dieser Statistiken wird man das nicht so ohne weiteres sagen können. Die Daten gehen wahrscheinlich, denke ich mal, auf die polizeiliche Kriminalstatistik zurück. Und was die Polizei als Gewalt definiert, ist ja kein Vorgang der Registrierung, sondern insbesondere auch ein Vorgang der Deutung von bestimmten Handlungen. Also meine Vermutung ist, dass ein großer Teil dieser Entwicklung, die hier eben skizziert wurde, auch damit zusammenhängt, dass unsere Empfindlichkeit gegenüber Gewalt gestiegen ist. Das, was früher so durchlief, die Schlägerei auf dem Schulhof, ist jetzt ein Topos Gewalt in der Schule. Oder man kann das auch ganz gut zeigen an dem Vergewaltigungsparagrafen. Also früher ging die Gewalt in der Ehe so durch, eine unerfreuliche Sache. Jetzt ist es ein Fall der Kriminalität. Es ist ja ein Delikt geworden.
Was sich verändert hat, sagen Gewaltforscher auch immer wieder, ist die Art der Gewalt. Schlägereien, haben Sie ja eben schon gesagt, gab es immer. Aber wenn ein Beteiligter früher bereits am Boden lag, lag er eben am Boden. Heute wird dann selbst noch einmal nachgetreten oder das Ganze noch mit dem Handy gefilmt, möglicherweise sogar auch noch ins Internet gestellt. Das ist eine neue Form von Gewalt, eine neue Form des Umgangs mit ihr, sagen Forscher. Wie sehen Sie das?
Ja, zum ersten Teil Ihrer Frage, das ist eine immer wieder wiederholte Annahme, dass früher die Gewalt beendet war, wenn der Gegner auf dem Boden lag. Heute sei es so, dass, wenn er auf dem Boden liegt, noch mit Füßen nachgetreten wird. Dies ist eine Annahme, die durch eigentlich nichts belegt ist.
Aber es wird immer wieder erzählt.
Es wird immer wieder erzählt, aber es wird auch von alten Leuten erzählt, dass früher die Gewalt auch überaus brutal war. Zum zweiten Teil Ihrer Frage natürlich, das ist allerdings ein neues Phänomen, die ganzen Sachen dann aufzunehmen und in gewisser Weise auch zu verwerten. Das ist eine neue Qualität von Gewalt, die einfach damit zusammenhängt, dass nunmehr Techniken für solche Dinge bereitstehen, die es früher eben nicht gab.
Das ist eine Form von Veröffentlichung von Gewalt. Das Filmen von Prügeleien und die Tendenz, die dann auch zu veröffentlichen, ist das im Grunde auch eine neue Form, Gewalt zu verherrlichen. Am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen wird ja auch die Gewalt und die Radikalisierung im digitalen Zeitalter erforscht. Herr Bliesener, das Filmen und Verschicken von Gewalttaten hat in Großbritannien ja sogar einen Namen, Happy Slapping, also fröhliches Dreinschlagen heißen die Filme, die über Handys und das Internet ausgetauscht werden. Den Tätern geht es dabei tatsächlich um die Inszenierung von Gewalt. Auch in Deutschland gibt es dieses Phänomen. Wie verbreitet ist es denn bei uns inzwischen?
Darüber können wir tatsächlich wenig sagen. Das Phänomen kennen wir nun seit 15 Jahren, ist es auch in Deutschland vertreten. Ob es in dem Bereich eine Zunahme gegeben hat, kann ich nicht sagen. Da bin ich überfragt.
Das Internet lässt sich ja nur sehr schwer kontrollieren. Wie gehen Sie bei den Untersuchungen solcher neuen Ausprägungen der Gewalt im Internet vor?
Wir haben jetzt gerade ein großes Verbundprojekt gestartet, bei dem wir über verschiedene Herangehensweisen versuchen herauszufinden, welche Internetangebote attraktiv sind für junge Menschen, welche sie dazu bringen, sich zu radikalisieren. Das machen wir, indem wir uns einerseits radikalisierende oder radikalisierte Karrieren ansehen, also auch die Ermittlungsakten der Polizei uns ansehen, inwieweit da das Internet eine Rolle gespielt hat. Wir machen das aber auch in einem experimentellen Setting, in dem einfach Probanden entsprechendes Bildmaterial mal vorgelegt wird und es wird dann analysiert, welche Inhalte die vornehmlich betrachten, welche Bilder sie wie lange ansehen und so weiter.
Die Veröffentlichung von Gewalt im Internet tritt dieses doch sehr neue Phänomen der Gewalt vor allem bei jungen Menschen auf oder auch bei Erwachsenen?
Verlässlich kann man das kaum sagen. Natürlich sind Jugendliche technikaffiner als jetzt ältere Menschen. Jugendliche sind auch auf der Suche nach der Selbstfindung, danach, wo stehe ich und wo kann ich auch hin und wo will ich hin. Und in dieser Phase sind sie natürlich empfänglicher auch für solche Angebote.
Es gibt die mir am meisten einleuchtende Theorie dazu, die unter dem Titel Gewalt und Langeweile firmiert. Es wird behauptet, dass Gewalt großenteils von Jugendlichen ausgeht, deren Beruf nicht allzu spannend ist. Und da gibt Gewalt eine gewisse Chance. Gewalt kann man deswegen gut erleben, weil man sieht, durch sie wirkt man. Nicht? Das ist ein schönes Gefühl zu sehen, weil man sonst in seinem Leben eigentlich wenig sieht, was man bewirkt hat.
Nach der Polizeikriminalstatistik hat sich auch die Zahl der Jugendlichen, die im vergangenen Jahr zu Tatverdächtigen von Gewaltdelikten geworden sind, im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Es waren über 2000 jugendliche Tatverdächtige mehr, die 2016 bei der Polizei registriert worden sind. Und sogar bei Kindern zwischen 6 und 14 Jahren sind die Zahlen gestiegen. Dass junge Menschen Grenzen übertreten, das gehört vielleicht dazu. Das ist vielleicht auch ganz normal. Das gehört zum Prozess des Erwachsenwerdens dazu. Wenn Jugendliche und sogar Kinder allerdings zu Gewalttätern werden, ist das ein Problem. Raphael Bär, Sie sind Kriminologe und Professor an der Akademie der Polizei in Hamburg. Sie waren aber auch jahrelang selbst Polizist und sind auf Streife gefahren. Die Zunahme von Gewalttätern im Jugend- und im Kindesalter in Deutschland, ist das eine Veränderung, die mit Ihren Erfahrungen übereinstimmt?
Wenn ich mir anhöre, zu was heutige Polizeibeamtinnen und Beamte, zu welcher Form von Registrierung sie verpflichtet sind durch das Gesetz. Wir dürfen nämlich nicht nur an die Steigerung der Gewalt denken, sondern auch mal umgekehrt. Es gab in der Zwischenzeit nach 1990 auch viele Gesetze, die Gewalt verhindern sollten. Ich nenne nur das Gewaltschutzgesetz im Bereich des bürgerlichen Gesetzbuches, gab es Regeln auf das Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung. Das heißt, wir haben eine ganze Summe von Regelungen, die eigentlich Gewalt verhindern sollten, die dann bei der Durchbrechung dieser Regelung natürlich die Registrierung notwendig machen. Das heißt, der heutige Jugendliche hat viel weniger Möglichkeiten, ohne registriert zu werden, seinen adoleszenten Größenwahn auszuleben. Raufereien auf dem Schulhof zum Beispiel müssen heute angezeigt werden. Ja, das heißt, die Schulen sind verpflichtet, Gewalttaten zu melden. Es wird sehr stark formalisiert. Wir wissen immer nur, was die Polizei registriert, was einzelne Dunkelfeldstudien machen an Schulen oder an Universitäten. Wir wissen manchmal etwas über Selbstberichte. Aber insgesamt, wie gewalttätig wir geworden sind, wissen wir schlichtweg nicht.
Wenn es so ist, wie Sie sagen, dann würde es sich ja auch um eine gesteigerte Aufmerksamkeit gegenüber der Jugendgewalt handeln. Im vergangenen Jahr gingen fast 23.000 Gewaltdelikte auf das Konto Jugendlicher. Zumindest wurden sie als Tatverdächtige registriert. Und das sind eben, wie gesagt, 2.000 mehr Verdächtige als im Vorjahr. Hat sich in einem Jahr auch die Aufmerksamkeit gegenüber der Gewalt von Jugendlichen so sehr verändert?
Ja und nein. Ich möchte jetzt nicht verharmlosen, aber der Topos Jugendlich allein sagt noch nichts aus. Wir müssen immer noch andere Umstände mit berücksichtigen, zum Beispiel welchen sozioökonomischen Status hat dieser Jugendliche, wo ist er aufgewachsen, wie ist er sozialisiert, in welcher Familie ist er groß geworden und so weiter und so fort. Jugendliche mit schlechten Startbedingungen, mit schlechten Sozialisationsbedingungen sind immer auffälliger in der Öffentlichkeit als andere Jugendliche. Die tun andere Sachen. Ja? Das Strafgesetzbuch ist groß, da kann man auch andere Dinge tun. Aber die Gewaltdelikte sind tatsächlich beschränkt auf eine bestimmte, sagen wir mal, Kohorte oder eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen.
Trotzdem sagen Sie, dass dann 2000 Jugendliche aufmerksamer beobachtet wurden als im Vorjahr.
Ich habe die Vermutung, dass da einige Taten von jugendlichen Flüchtlingen auch darunter sind. Das kann ich aber nicht empirisch genau belegen. Das wäre eine Vermutung. Also insofern ist für uns, mögen mich jetzt als abgebrüht bezeichnen, aber für uns ist die Zahl 2000 plus jetzt noch kein Alarmsignal in der Fieberkurve.
Die gestiegenen Zahlen der Kriminalstatistik haben zumindest in der Wissenschaft zu einer größeren Aufmerksamkeit gegenüber dem Problem Jugend- und Kindergewalt und den Gründen dafür geführt. Ein bekannter Risikofaktor für die Entwicklung von Gewalt im Jugend- und Kindesalter ist das Elternhaus. Wenn Kindern mit Gewalt begegnet wird, kann sie von ihnen auch als Strategie erlernt und im Zweifel auch übernommen werden. Wird heute in Elternhäusern mehr Gewalt ausgeübt als früher oder eine andere Form von Gewalt, Herr Bliesener?
Wenn wir uns jetzt auf die körperliche Gewalt beziehen, das Schlagen, das ist seit mehreren Jahren unter Strafe gestellt und wir stellen eigentlich fest, dass sich das auch umsetzt. Das heißt, in unseren Familien wird deutlich weniger geschlagen. Dieses Muster, das wird in den Familien immer weniger vermittelt. Das kann also nicht die Ursache sein für den Anstieg jetzt im letzten Jahr.
Es entsteht der Eindruck, dass das Gewaltspektrum junger Menschen in Deutschland größer geworden ist. Es ist eben nicht mehr nur auf Schlägereien begrenzt. Es werden immer wieder Waffen in Schulen gefunden und es gab ja sogar Amokläufe wie in Winnenden oder auch in Erfurt. Herr Peters, Sie erforschen die Soziologie der Gewalt. Jugendliche, die bei Amokläufen Mitschüler töten. Wenn das keine neue, erschreckende Form der Gewalt in unserer Gesellschaft ist, dann weiß ich es nicht. Was ist da soziologisch falsch gelaufen?
Ich muss bekennen, da erwischen Sie den Soziologen ein bisschen auf dem falschen Fuß. Die Zahl der Amokläufe ist, in den letzten 5 Jahren, 5 oder so,
es waren in den letzten 15 Jahren 9, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Also das ist für einen Soziologen eine zu kleine Zahl. Wie gesagt, die Gesamtzahl 9 rechtfertigt eigentlich noch keine allgemeine soziologische Hypothese.
Es sind sehr viele Menschen gestorben. Es gab natürlich früher auch Amokläufe. Früher wurde von so einem Amoklauf nur gesprochen, wenn ein Mensch ganz plötzlich, völlig ungeplant Amok lief und Menschen verletzt oder getötet hat. Bei den Amokläufen in den Schulen in den vergangenen Jahren war das anders. Die sind von den Tätern geplant gewesen. Der Schüler in Winnenden hatte sich zum Beispiel vorher eine Waffe und die entsprechende Munition besorgt, der in Erfurt sogar verschiedene Waffen. Und in Emstetten zündete der 18-jährige Täter an seiner ehemaligen Schule Brandbomben und Rauchbomben. Die Amokläufe, von denen ich jetzt gesprochen habe, sind tatsächlich alle in den vergangenen 15 Jahren passiert, von dem in München im vergangenen Jahr mal ganz zu schweigen, die geplante, gezielte Gewalt von Jugendlichen. Ist das ein neues Phänomen in unserer Gesellschaft? Diese Frage möchte ich an den Psychologen in unserer Runde stellen, Herr Bliesener.
Das Columbine-Massaker war der Auslöser. Zwei Schüler, die
1999
dieses erste Massaker begangen haben. Das war sozusagen die Initialzündung für einige Nachahmertaten. Bei uns in Deutschland, Sie haben es eben selbst gesagt, hat es 9 solcher Vorfälle gegeben. Ich hoffe auch, dass damit diese neue Form der Gewaltausübung abgeebbt ist. Meine Erwartung ist allerdings, dass irgendwann irgendjemand wieder auf eine neue Form der Gewaltausübung kommt und dass das dann wieder zu Nachahmertaten führt.
Die Amokläufe werden demnach vielleicht irgendwann weniger oder bleiben ganz aus. Das ist Ihre Einschätzung. Aber wie lange könnte das Ihrer Einschätzung nach dauern, bis es keine Nachahmer mehr gibt?
Da muss man sich die Frage stellen, warum kommt es überhaupt zu Nachahmungstaten? Was ist das Reizvolle, solch eine Gewaltstraftat zu begehen? Letztendlich können wir die Frage nicht mit Sicherheit beantworten. Wir gehen davon aus, dass es für die Nachahmer eine selbstwerterhöhende Funktion hat. Das sind meist Personen, die eine Kränkung erlebt haben. Das muss nicht objektiv der Fall gewesen sein, aber subjektiv fühlen sie sich gekränkt, ungerecht behandelt und daraus entsteht die Motivation, es der Welt und den anderen zu zeigen.
Aber die meisten von den Tätern haben sich danach ja selbst getötet.
Ja, das ist sozusagen der fulminante Abgang, der offensichtlich den Reiz ausmacht. Anders können wir uns das nicht erklären.
Nicht zuletzt ist auch der Sport inzwischen von einer anderen Form der Gewalt gekennzeichnet. Denken wir mal an die Ausschreitungen bei Fußballspielen. Ich erinnere nur an die jüngsten Ereignisse bei den Relegationsspielen, bei denen es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Flaschen und Steine wurden geworfen, Pyrotechnik eingesetzt, Menschen verletzt. Auch im Amateurbereich wurden in der Vergangenheit immer wieder Spiele abgebrochen, weil es zu Ausschreitungen kam. Ich habe gelesen, dass es im letzten Jahr sogar 600 Spiele waren im Amateurbereich, die deswegen abgebrochen wurden. Wo bleibt denn der Fairplay-Gedanke, Herr Beer?
Also wir wissen, dass es nicht beim Tennis passiert, sondern dass Fußball offenbar eine Einladung auch für gewalttätige Männlichkeit ist. Und wir haben in allen Stadien unserer Zivilisation haben wir es zu tun mit kollektiver Männergewalt. Der Fußballsport scheint eine gewisse magnethafte Anziehung zu haben für aggressive Männlichkeiten. Wir müssen noch was bedenken.
Aber hatte er das nicht schon vorher?
Ja, das hatte er auch schon vorher, aber nicht in dem Ausmaß, weil sich der Sport, der Fußball, sozusagen von seiner ursprünglichen, sagen wir mal, vereinigenden Wirkung verabschiedet hat. Der Fußball ist in weiten Teilen ein hochkommerzielles, hochkapitalistisches Vergnügen. Da wird ganz viel Geld umgesetzt. Ganz viele Verbände wollen keine Hooligans mehr im Fußball haben, beauftragen die Polizei, sie einzudämmen, diese Gewalt. Das heißt, es ist ein weites Feld von Interessen geworden, dieser Fußball, was ja diese Ultras zum Beispiel, die sich ja als die eigentlichen Fans bezeichnen, so auf die Palme bringt, weil sie merken, wie sie sozusagen proletarisiert werden. Während sie unten in der Kälte stehen und jubeln, ist oben das Management in der Lounge und macht Geschäfte. Das hat ja mit Volkssport nichts mehr zu tun. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die, sagen wir mal, diese Entwicklung, auch die Spreizung dieses Angebots auch dazu beiträgt, in irgendeiner Weise ja, Gewalt auszuüben, damit noch was Ursprüngliches bleibt vom Sport. Ich sehe dem auch mit Grausen immer zu, wie sich da Menschen Schmerzen zufügen, auch noch freiwillig. Aber wir stehen halt vor der Tatsache, dass das so ist und das ist ein männliches Phänomen.
Aber geplant ist es nicht mehr in diesem Maße. Also früher gab es ja die sogenannten Hooligans, Schlägertrupps, für die Gewaltausschreitungen bei den Spielen so etwas wie ein Selbstzweck waren. Heute kommt es auch immer mehr bei normalen Fangruppen ganz plötzlich zur Ausschreitung, sogar gegen die Schiedsrichter.
Ja. Die Schiedsrichter als Autoritätsperson werden auch angegangen. Auch diese Gewalt folgt sozialen Regeln, die wir aber nicht alle kennen. Also das ist immer ein Phänomen, dass wir etwas sehen und im Nachhinein versuchen, uns zu erklären, nach welchen Regeln funktioniert. Warum ist das so?
Und was hat sich verändert?
Es ist möglicherweise spontaner geworden, ungeplanter. Da müsste man aber tatsächlich mehr wissen über das Täterverhalten.
Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Polizisten, die für einen Einsatz bei einem Fußballspiel eingeplant werden, inzwischen schon schwer wird, sich darüber zu freuen, dass sie bei einem Sportereignis eingesetzt worden sind. Was lösen die sich bei manchen Spielen häufenden Ausschreitungen bei den Polizisten aus?
In erster Linie lösen sie Überstunden aus und das Gefühl, verheizt zu werden.
Was heißt verheizt?
Naja, weil sie am Ende der Nahrungskette stehen. Also sie haben selten die Möglichkeit, pazifizierend oder strategisch einzuschreiten, die Pläne mitzugestalten, wie man mit Sportereignissen umgehen muss. Sie werden eingesetzt, meistens im geschlossenen Verband und müssen sich den Symptomen widmen. Und das ist dann die Schlägerei oder das ist der Hass, der ihnen entgegengebracht wird. Das trifft insbesondere für die Angehörigen der Bereitschaftspolizeien zu, also der geschlossenen Einheiten, in der ganz auffällig oft auch jüngere Menschen sind, die dann den Sport natürlich durch dieses schmale Gesichtsfeld der Gewalt erleben. Ich weiß aus dem großstädtischen Bereich, also aus Hamburg zum Beispiel, wir sind zwar eine Metropole, aber man kennt sich dort. Das sind wiederkehrende Ereignisse, die machen niemandem Freude, aber das ist das Spezifikum von Polizei, dass sie zur Gewalt bereit sein müssen, ohne gewaltaffin zu werden. Das ist das, was den jungen Leuten auch eingetrichtert wird und was uns immer wieder auch herausfordert, sie zu befähigen, samstags nachmittags mit gewalttätigen Leuten sich auseinanderzusetzen und dabei nicht selbst sich in die Gewalt zu verlieben oder sie zu verabscheuen. In der Regel,
sich selbst in die Gewalt zu verlieben?
Naja, es gibt durchaus Gewaltaffinität auf beiden Seiten. Ja? Also Polizei ist keine Teflonhülle, sondern auch da sind Emotionen. Auch da gibt es zum Teil Abenteuerlust und auch Selbstbestätigung durch die Auseinandersetzung. Polizisten sind ähnlich jung und ähnlich alt wie ihr Gegenüber. Und es ist sehr menschlich, dass auch dort manchmal ein Polizeieinsatzleiter sagte mal, die Zündschnur relativ kurz ist. Und das ist dann Führungsaufgabe, das zu verhindern und es in Bahnen zu lenken.
Das Polizeiaufgebot bei Fußballspielen ist ja größer geworden. Nicht zuletzt gibt es wegen möglicher Ausschreitungen auch diese Zäune zwischen den verschiedenen Fangruppen. Herr Peters, hat sich soziologisch die Bedeutung des Sports oder vielmehr des Fußballs bei uns verändert? Ist der Fußballplatz zu so etwas wie zu einer neuen Spielfläche für Gewalt geworden?
Ich will ein bisschen entdramatisieren. Mir ist eine Untersuchung zu Gesicht bekommen, der zufolge die Zahl der gewaltbereiten Fans in der Bundesliga zurückgegangen ist. Nun, Sie haben schon darauf hingewiesen, es spielt sich ja Gewalt nicht nur bei der Fußball-Bundesliga, sondern auch oft in den unteren Klassen ab. Man hört, dass es im letzten Jahr oder so ähnlich zu 600 Spielabbrüchen in der Kreisliga gekommen ist. Ich habe versucht, da Untersuchungen zu finden und keine gefunden. Wohl aber ist das Internet voll von kurzen Berichten darüber, wie es zu solchen Spielabbrüchen gekommen ist. Und da, ich habe so 10, 12 Sachen mir angeguckt, spielt eine ganz große Rolle die Gewalt gegen den Schiedsrichter. Was eben auch sagt, dass die Autorität des Schiedsrichters offenbar geschwunden ist. Aber man kann sich natürlich angesichts solcher Ergebnisse fragen, ob es in der Kreisklasse gemessen an, was weiß ich, vor 20 Jahren brutaler geworden ist oder aber ob die Schiedsrichter empfindlicher geworden sind.
Gefährlich wird es ja vor allem, wenn Waffen im Spiel sind. Ja. Anders als zum Beispiel in den USA unterliegt der Waffenbesitz in Deutschland ja strengen Vorgaben. Nichtsdestotrotz nimmt die Zahl der Waffen im Privatbesitz zu. Vor allem die Zahl der sogenannten kleinen Waffenscheine, die man ja für Schreckschuss, Reizstoff oder Signalwaffen braucht, hat sich in den vergangenen 3 Jahren bei uns fast verdoppelt. Von etwa 260.000 auf 485 Waffenscheine. Woran liegt das, Herr Peters? Ist in Deutschland eine größere Bereitschaft entstanden, im Zweifel auch mit Waffengewalt auf Bedrohungen zu reagieren?
Naja, also auch das kann man natürlich als Ergebnis einer gewissen Dramatisierung von Gewalt verstehen. Die Leute, wir haben das eben in Ihrer kleinen Umfrage ja auch gehört, nehmen an, dass die Gewalt zunehme auf allen möglichen Ebenen, Sport wie auch im Zivilbereich. Und dass man deswegen geneigt ist, sich Mittel zu besorgen, um gegen eine befürchtete Gewalt vorgehen zu können, ist eigentlich ganz plausibel, so muss man so sagen.
Ist vielleicht auch das Vertrauen in die staatlichen Gewalten gesunken?
Also mein Eindruck ist nicht. Also es gibt ja Untersuchungen über das Prestige oder Ansehen, das ist ungefähr so dasselbe, von Berufen. Und da liegen die Polizisten relativ weit oben. Also die Autorität der Polizisten, übrigens auch der Richter, ist relativ hoch. Und da die beiden Berufsgruppen ja darüber zu entscheiden haben, ob Gewalt vorliegt und nicht, und zum Teil auch darüber zu entscheiden haben, wie gegen Gewalt vorgegangen werden soll, würde ich nicht annehmen, dass hinter der Furcht vor Gewalt auch ein Autoritätszerfall des Staates liegt.
Dass heute mehr Menschen eine eigene Waffe besitzen, ist die eine Sache. Die andere, inwieweit sie natürlich auch wirklich eingesetzt werden. Kommen heute häufiger Schusswaffen, Totschläger oder auch Klappmesser auf den Straßen zum Einsatz? Zum Beispiel bei Schlägereien oder Demonstrationen. Was sagen die Mitarbeiter der Polizei?
Also eine ganz große Schwierigkeit für die Wahrnehmung der Gefährlichkeit einer Situation sind die sogenannten nachgemachten oder ähnlich aussehenden Waffen wie scharfe Waffen.
Also, können Sie die genauer beschreiben?
Imitate, die eigentlich harmlos sind, die aber aussehen wie eine scharfe Waffe. Da kann man Softair-Kugeln verschießen, das Spielzeugwaffen, ja, die so aussehen wie echte Waffen. Die sind tatsächlich für Polizeibeamte eine gefährliche Situation, weil sie in eine Notwehrsituation geraten und nicht entscheiden können, ist das jetzt ein Spielzeug oder ist das echt. Das macht eine Schwierigkeit. Wir müssen aber der Klarheit halber noch mal was sagen. Was Sie jetzt ansprechen oder von was wir jetzt im Moment sprechen, sind diese 450.000 sogenannten kleinen Waffenscheine.
485.000.
485.000 sogenannten kleinen Waffenscheine. Der kleine Waffenschein ist eine Neuerung eigentlich, der das unter gesetzlichen Vorbehalt stellt, was früher frei war. Das sind nämlich die Schreckschusswaffen. Das sind keine echten. Das heißt, die Waffen, die wirklich scharf schießen und die für Schützen, für Jäger für Polizeibeamte reserviert sind, die sind nicht mehr geworden. Die sind auch nicht mehr im Umlauf. Die Reizstoffwaffen können Schreckschusspatronen verschießen oder Reizstoffe.
Reizstoffe, genau.
Und das haben sich Leute
massenhaft. Das ist eine Form von Gewalt, wenn genau, mich damit jemand beschießt.
Das haben sich Leute gekauft, nachdem 2015 Silvester die große Angstwelle durch Deutschland ging, dass Frauen sich abends nicht mehr sicher fühlen. Da hat es tatsächlich einen Anstieg gegeben. Das andere sind Gegenstände, die dem Waffenrecht ebenfalls unterliegen. Schlagringe zum Beispiel, bestimmte Messer. Das sind alles keine Schusswaffen, unterliegen aber auch dem Waffenrecht. Deswegen gibt es so viele Verstöße gegen das Waffenrecht, weil das Waffenrecht natürlich ein reines Kontrolldelikt ist, was nur von der Polizei kontrolliert wird. Keiner wird zur Polizei gehen und sagen, ich habe hier meinen Schlagring, bitte zeigen Sie mich an, sondern die werden bei Kontrollen eben entdeckt, auf Schulhöfen zum Teil, und werden dann eingezogen. Das heißt, dieser Anstieg im Bereich des Waffenwesens ist auch einer der Sensibilisierung und eigentlich des Versuchs, die Gesellschaft weitgehend zu entwaffnen. Wenn wir uns tatsächlich mit anderen, auch gerade in den USA, vergleichen, hat da nicht was richtig viel zugenommen. Die Bereitschaft auch jüngerer Menschen, sich mit seinem Messer auf den Schulhof zu verteidigen, die ist möglicherweise gestiegen, das ist öffentlicher geworden.
Sie hören Logo Wissenschaft aus Braunschweig. Ausschreitungen, Mobbing, Übergriffe, verändert sich die Gewalt in Deutschland. Wir sprechen über neue Formen der Gewalt in unserer Gesellschaft, ob in der Arbeitswelt, bei Jugendlichen oder in Fußballstadien. Ausschreitungen, Schlägereien, Übergriffe, an all das denkt man bei dem Wort Gewalt. Gewalt kann ja aber auch viel versteckter ablaufen, Mobbing. Üble Nachrede bis hin zum Rufmord, das sind nur einige Beispiele davon. Die psychische Gewalt haben viele Menschen schon selbst einmal erlebt, können aber nur schlecht oder gar nicht darüber sprechen. Laut einer PISA-Studie wird inzwischen in Deutschland jeder sechste 15-Jährige gemobbt. Und im berufsfähigen Alter gab in einer anderen Studie sogar jeder vierte an, schon einmal gemobbt worden zu sein. Nicht zuletzt gibt es dann ja noch eine große Dunkelziffer. Mobbing, üble Nachrede, das sind Formen der psychischen Gewalt, die heute zu den Straftatbeständen zählen, oder Herr Bliesner?
Mobbing noch nicht, aber das Stalking, das Nachstellen, das ist eine Straftat, die neu aufgenommen worden ist vor einigen Jahren.
Üble Nachrede?
Üble Nachrede auch, das durchaus. Aber wenn wir jetzt vom Mobbing sprechen, dann geht es doch um niedrigschwelligere Verhaltensweisen. Also da geht es ja auch um die Beleidigung im Netz oder auch im realen Leben. Da stellen wir aber tatsächlich fest, dass durch die neuen Medien, durch die Verbreitung auch von Smartphones, auch in immer jüngere Kreise, dass da tatsächlich eine Welle von neuen Verhaltensweisen, auch von neuen Ausformungen des Verhaltens auf uns zugekommen ist. Da erleben wir sicherlich andere Qualitäten, als wir das für den Bereich der körperlichen Gewalt haben.
Fest steht, dass sich die psychische Gewalt schwerer nachweisen lässt als körperliche. Und auch wenn sie weniger auffällig ist, hinterlässt sie doch bei den Opfern sehr, sehr tiefe Verletzungen. Herr Peters, was die körperliche Gewalt betrifft, sehen Sie ja eher eine Veränderung in der Definition und auch der Aufmerksamkeit gegenüber den Gewalttaten als in der Häufigkeit, in der sie begangen werden. Wie ist das bei der psychischen Gewalt? Hat sich das Ausmaß und auch die Heftigkeit, in der Menschen gemobbt, gedemütigt oder diskreditiert werden, in unserer Gesellschaft in den vergangenen Jahren verstärkt oder sind wir auch da nur aufmerksamer geworden?
Beides, würde ich sagen. Zunächst einmal zum Gewaltbegriff. Der Begriff Gewalt ist typischerweise ein unklarer. Also Gewalt ist in unserer Gesellschaft das Böse, das Schlechte. Und wir neigen dazu, Sachen, die wir für schlecht halten, dann als Gewalt zu definieren.
Psychische Gewalt würde für Sie da nicht zu zählen?
Doch. Ich bin ja als Soziologe, müssen wir uns richten nach dem, was die Leute sagen. Und wenn die Leute sagen, psychische Angriffe sind Gewalt, dann haben wir das zur Kenntnis zu nehmen. Wir sind ja nicht die Päpste, die darüber entscheiden, was Gewalt ist. Wenn die Leute sagen, das ist Gewalt, dann ist es Gewalt. Ich will nur auf den Mechanismus hinweisen, dass wir in unserer Gesellschaft geneigt sind, das bösartige Verhalten, auch das seelisch bösartige Verhalten, dann gerne als Gewalt zu definieren. Es ist nicht so, dass sozusagen die Gewalt sich ihrerseits verbreitet, sondern wir neigen dazu, bestimmte Dinge immer mehr und mehr als Gewalt zu definieren. Was den Hauptpunkt Ihrer Frage betrifft, ist gar keine Frage, dass Mobbing zugenommen hat. Zwar wird man sagen können, dass Schikanieren zum Beispiel eigentlich ein Merkmal fast jeglichen Berufs ist. Und insofern ist Schikanieren, das ja sozusagen ein alter Begriff für Mobbing ist, nicht viel Neues. Aber die technischen Möglichkeiten des Schikanierens haben natürlich enorm zugenommen. Und man wird aber wiederum sagen müssen, dass sozusagen das Gewaltpotenzial gar nicht mal zugenommen hat, sondern nur die Chance, dass sich dieses Potenzial entäußern kann. Diese Chance ist angesichts der technischen Entwicklung viel größer geworden.
Warum auch immer. Es hat sich verändert. Gemobbt oder gestalkt wird in der Regel ja nicht aus Langeweile, sondern es handelt sich um sehr gezielte psychische Gewalt.
Sie sagen gerade, es wird nicht aus Langeweile, würde ich widersprechen. Zum Teil äußern die Täter, wir wollten einfach mal ein bisschen was erleben. Ich würde aber auch das unterstützen, was Herr Peters gerade sagte, diese Zunahme des Mobbings, insbesondere des Cybermobbings, die ist natürlich dem Fakt geschuldet, dass wir heute immer mehr Möglichkeiten haben. Durch soziale Medien, durch die Digitalisierung. Wenn man vor 30 Jahren einen Klassenkameraden bloßstellen wollte, dann hatte man viel, viel weniger Möglichkeiten, als man das heute durch die sozialen Medien und durch die Digitalisierung hat. Ich komme viel leichter an ein Foto heran, das ich mit Photoshop oder mit Morphing-Programmen verfremden kann. Ich kann dieses Bild im Netz millionenfach verbreiten. Und es kommt noch hinzu, dass die Posts, die da reingestellt werden ins Netz, nahezu unauslöschlich sind.
Aber das heißt, so eine Gewaltbereitschaft hat schon immer in diesem Land geschlummert und ist erst durch die neuen Medien dann ausgebrochen?
Einen Mitschüler, einen Kameraden, eine Kameradin zu drangsalieren, aus einer Laune heraus, aus Langeweile heraus, weil man von der gekränkt worden ist, das hat es immer schon gegeben. Aber heute haben unsere jungen Menschen ein viel, viel größeres Instrumentarium, dieses Bedürfnis auszuleben.
Ob es sich nun um Diskreditierung, üble Nachrede oder Stalking handelt, gibt es neue Möglichkeiten für die Polizei, in solchen Fällen einschreiten zu können, Herr Beer?
Das Einschreiten in virtuellen Welten ist für Polizei sehr schwer. Da kann nur Aufklärung helfen, zumal es in vielen Sachen auch Antragsdelikte sind und keine Offizialdelikte, wo die Polizei von vornherein verpflichtet wäre zu ermitteln. Man kann nur sozusagen präventiv oder durch, sagen wir mal, Ertüchtigung der Betroffenen darauf hinwirken, dass sie ihre Rechte wahrnehmen. Ich habe selbst eine Tochter, die gerade 13 ist, und ich habe Angst und Bange, was die sich hin und her postet. Das ist alles noch Spaß, aber wie die zum Beispiel Gesichter verfremden durch technische Möglichkeiten, da sagt sie noch, das ist alles Spaß, aber das kann bluternst werden. Und nicht nur die technischen Möglichkeiten scheinen mir zugenommen zu haben, sondern auch die Lernerfolge der Jugendlichen und Kinder, was zum Beispiel schon ein Angriff auf die Person ist, was ich mir gefallen lassen muss, was noch Spaß ist und was schon ernst ist, auch das verändert sich stark. Also Dinge, wo ich schon hohe Bedenken habe, die werden von ihr noch mit einem Lächeln hingenommen. Ich weiß aber auch, dass gerade bei meiner Tochter in der Klasse jetzt der Cop4U, also der zuständige Beamte des Kommissariats ist, die mit denen tatsächlich Aufklärungsunterricht machen. Also was ist zum Beispiel Mobbing, was ist Cybermobbing, was ist zum Beispiel auch verboten, sich runterzuladen. Ja, das sind ja alles Dinge, die nicht mit Gewalt zu tun haben, die aber in sehr gewaltvolle Formen, zum Beispiel Erpressung, hinauslaufen können. Und das wissen viele erst gar nicht. Und da kommt der Polizist. Und da machen die nicht nur Dinge im üblichen Bereich, also Straßenverkehr und Diebstahl, sondern auch im virtuellen Bereich und versuchen, ein Bewusstsein herzustellen, was einem alles blühen kann.
In der Anfang des Monats in Berlin veröffentlichten neuen Cybermobbing-Studie wurde durch anonyme Umfragen bei Schülern herausgefunden, dass sich die Heftigkeit des Mobbings verstärkt hat. Jeder fünfte der Jugendlichen, die gesagt haben, dass sie schon mal Opfer vom Cybermobbing geworden sind, hat auch gesagt, dass er darum über Suizid nachgedacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ergebnis bei Erwachsenen ähnlich wäre. Herr Bliesener, gibt es eigentlich ein Gesetz, nach dem Cybermobbing in Deutschland bestraft wird?
Nein, das hat der Gesetzgeber bisher nicht für nötig erachtet, das unter Strafe zu stellen. Aus welchen Gründen, da bin ich überfragt.
Gesetzgeberisch ist das die Beleidigung, die noch mit erfasst wird. Ja. Oder dann, wenn andere Form Bedrohung kann noch mit reinfallen. Also es gibt sozusagen abstrakt dafür einen Rechtsbezug, aber Cyber eben nicht. Das ist nur ein Modus, der sich verändert.
Es gibt Foren, in denen Menschen Gewaltfantasien teilen, Hasstiraden im Internet oder Bedrohungen per SMS. Die Liste der neuen Formen der psychischen Gewalt ist lang. Konfliktforscher, Kriminologen und Psychologen untersuchen, wie sich damit in Zukunft besser umgehen lässt, aber auch, wie das mit den neuen Formen der körperlichen Gewalt möglich sein könnte und auch mit der Angst, die sie bei manchen Menschen auslöst. Waffen im Privatbesitz können da ja nicht die Lösung sein, aber was dann eine stärkere Polizeipräsenz, mehr Kameras an öffentlichen Plätzen, Fußballstadien oder auch an Schulen, da möchte ich die Frage nochmal ins Publikum stellen. Eine stärkere Überwachung von öffentlichen Bereichen. Wie vielen von Ihnen würde das ein Gefühl von größerer Sicherheit geben, wenn Sie sich einfach mal melden? Melden sich einige. Dann möchte ich jetzt nochmal unsere Experten fragen, würde eine grundsätzliche Verstärkung der Polizei oder auch eine Verstärkung der Überwachung von öffentlichen Veranstaltungen, zum Beispiel durch Kameras, etwas bringen? Herr Beer.
Also Kameras bringen, das wissen wir aus England und auch aus den USA, für die Verfolgung von Straftaten etwas, nicht für die Prävention. Das ist
aber für die Tataufklärung würde es was bringen?
Für die Tataufklärung bringt es in der Regel was. Das muss man halt wissen und muss sich dafür entscheiden.
Es bringt auch etwas im Blick auf das Sicherheitsgefühl. Wir haben in Oldenburg eine Untersuchung gemacht. Da kommt heraus, dass die meisten, also eine Mehrheit der Befragten, die Videoüberwachung sich wünscht, weil sie meint, dadurch würden sie eher vor Verbrechen geschützt. Eine irrige Meinung, wie man sagen muss. Aber das ist eine andere Frage. Das Gefühl ist ja oft ein irriges.
Eine zweite Geschichte: Mehr Polizei ist gleich mehr Sicherheit. Diese Gleichung stimmt mit Sicherheit nicht. Mehr Polizei, Beamte, da stellen wir uns immer vor, wenn wir jetzt die Zahlen hören, Niedersachsen soll angeblich 3.000 jetzt mehr kriegen. Die gehen ja nicht alle auf die Straße und schützen den Bürger, sondern die verschwinden irgendwo im Apparat. Das heißt, es ist ein im Gesamtkontext von ca. 17.000 Polizisten, kommen die dann erstmal in die Ausbildung und so weiter. Mehr Polizei heißt nicht unbedingt mehr Sicherheit, sondern, was wir jetzt zum Beispiel beim G20-Gipfel in Hamburg erleben, deutet eher darauf hin, dort wo viel Polizei ist, muss auch viel Unsicherheit sein. Es kommt nicht auf die schiere Zahl an, sondern auf die Art und Weise, wie Polizei auftritt. Also, wenn Polizei zum Beispiel Streife läuft mit einem gesetzten Beamten, der in normaler Uniform läuft und auch mal guten Tag sagt, sein Gesicht zeigt, dann ist das in der Tat für das sogenannte Sicherheitsgefühl, individuelle Sicherheitsgefühl förderlich. Wenn wir Polizeibeamte in Mannschaftswagen haben mit Ausrüstung und martialischem Aussehen, ist das für das Sicherheitsgefühl abträglich.
Eine stärkere Bewaffnung erzeugt Gegengewalt?
Waffen sind nicht das, was der Polizei Respekt verschafft und das Prestige der Polizei so hoch halten lässt. Martialische Polizei finden wir auch in vielen Diktaturen, die alles andere auslösen als Sicherheit. Nein, es sind nicht die Waffen. Es ist die Art und Weise, wie man den Polizeibeamten erkennt, wie er kommuniziert, wie er auch mit seiner Person Sicherheit ausstrahlt. Und ich glaube, da müssen wir uns in Deutschland gar nicht beklagen. Ich will mir jetzt nicht selbst auf die Schultern klopfen, aber unsere Ausbildung ist im Vergleich zum europäischen Ausland gerade in dieser Beziehung sehr intensiv zu sagen, es kommt nicht auf das Material an, es kommt auch nicht auf das, noch nicht mal auf das Recht an, das ihr benutzt, sondern es kommt auf die Art und Weise an, wie ihr der Öffentlichkeit begegnet, welche Haltung ihr entwickelt. Das macht die Polizei so stark, nicht die Bewaffnung.
In Schulen gibt es ja bereits einige neue Gewaltpräventionsmethoden. Ich weiß, dass zum Beispiel in Hamburg im Rahmen des Programms Cop4U, Sie haben eben schon kurz darüber gesprochen, seit einigen Jahren Polizisten in Schulen eingesetzt werden. Sie betreuen Schüler auf dem Pausenhof und stehen dann ja auch zur Verfügung, wenn Gewaltfälle passieren. Gibt es bereits Untersuchungen dazu, ob und wie sich dieses Programm an den Schulen bewährt hat?
Also wenn wir die Schulen selbst befragen, auch die Schülerinnen und Schüler, auch die eingesetzten Beamten, dann ist das ein sehr starkes Erfolgsmodell. Denn dort passiert etwas nicht aus gegebenem Anlass, weil irgendwas Schlimmes passiert ist, sondern der Polizist oder die Polizistin zunehmend ist auch da, wenn die Schüler eben nichts Grausames erlebt haben. Für die Betroffenen, also die Schulleitung, Lehrer, die Schüler selbst und die eingesetzten Beamten, ist das tatsächlich ein Erfolgsmodell mit einem Nachteil. Was diese Kolleginnen und Kollegen dort Gutes stiften, lässt sich selten in Statistiken bemessen, weil eben nichts passiert. Und die große Stärke dort ist Präsenz zeigen, Vertrauen schaffen, Ansprechpartner sein für große und kleine Sorgen und eben Prävention betreiben und nicht als Ersatzlehrer oder als strafende Hand dem Lehrer zur Hand gehen. Das tun die meisten Polizisten dort eben nicht. Natürlich, wenn sie von Straftaten erfahren, müssen sie auch ermitteln. Aber das ist nicht das, was die Arbeit dort ausmacht. Die Arbeit macht tatsächlich aus, die Polizei dort zu zeigen, wo noch, ich sag mal, das grüne Holz wächst, also wo noch nichts verdorben ist. Und sehr viele Schüler haben eben auch dadurch einen guten Kontakt zur Polizei, dass sie ihren Cop for You kennen. Das sind in der Regel selbst Familienväter oder etwas diensterfahrenere Beamte, das sind keine ganz Jungen. Und die können sehr viel vermitteln an Überzeugungskraft und auch an Autorität.
Auch in Ämtern klagen ja immer mehr Verwaltungsangestellte über die gewachsene Gewaltbereitschaft der Bürger. Immer wieder gäbe es Fälle, in denen Menschen ins Amt kommen, dort mit Gewalt drohen und sie auch ausüben. In der Stadt Soltau wurde darum ein Deeskalationstraining bei den Mitarbeitern eingeführt.
Hallo, hallo, haben Sie mal Zeit für mich? Sind Sie die Frau Schmitz?
Ja, die bin ich. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Erstmal guten Tag.
Die beiden Deeskalationstrainer Carmen Michel und Arco Hinzen spielen in einem Sitzungsraum eine Szene aus dem Alltag von Verwaltungsangestellten nach. Ein aufgebrachter Bürger stürmt wütend in ein Büro des Sozialamtes. 10 Angestellte aus dem Rathaus sitzen im Kreis, beobachten, wie die Deeskalationstrainerin Michel in dem Rollenspiel selbstbestimmt und freundlich auftritt.
Schön, dass Sie hier sind. Ja, Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
Mir sind 200 Euro gestrichen worden.
Das gucken wir uns jetzt zusammen an. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen?
Ja, vielen Dank.
Alle 260 Mitarbeiter der Stadtverwaltung Soltau werden nach und nach geschult. Seit langem fällt Bürgermeister Helge Röbert auf, dass die Hemmschwelle zur Gewalt sinkt.
Wenn eine Körperlichkeit oder eine Androhung von Gewalt im Raum steht, dann ist für mich Schluss.
Doch nicht nur Verwaltungskräfte werden geschult, sondern auch Kindergärtnerinnen oder auch Straßenarbeiter. Viele Angestellte sind schon mit wütenden Bürgern konfrontiert worden.
Ich hatte danach Angst,
sagt Jutta Sebern. Sie arbeitet in der Verwaltung, kümmert sich um Kindergartenplätze.
Da war ein Vater sehr aufgebracht. Dann ist er sehr aggressiv geworden, hat mich zwar nicht angegriffen, ich musste ruhig bleiben, ich musste ihn runterholen.
Die Deeskalationstrainerin Carmen Michel, eine durchtrainierte Frau, blonde Haare, freundliches Gesicht, nickt zustimmend.
Den Bürger da abzuholen, wo er ist. Und wir möchten gerne mit dem Bürger zusammen positive Dinge erarbeiten und möchten, dass der Bürger freundlich ist. Das ist das Ziel der Maßnahme.
Doch was ist, wenn ein direkter Angriff droht? Diese Frage ist keinesfalls hypothetisch. Solche Situationen gab es bereits, sagt Bürgermeister Robert.
Blumentopf in die Hand nehmen, sich körperlich auf Mitarbeiter zubewegen, das kommt schon vor.
2 Optionen wären dann denkbar, sagt Michel Carmen.
Fight or flight, also Flucht oder Kampf.
Grundzüge der Selbstverteidigung werden im weiteren Training mit allen Mitarbeitern der Verwaltung geübt. Doch im Büroalltag rät die Trainerin zur Flucht.
Es ist erstmal wichtig, dass man sich selber aus der Affäre entziehen kann oder sich Hilfe holt.
Jeder Computer hat einen Alarmknopf. Kollegen können zur Unterstützung gerufen werden. Viele Büros sind miteinander verbunden, haben Zwischentüren, ergänzt Bürgermeister Röbert.
Die Türen sollten rechtzeitig aufgemacht werden. Da gibt es einen Ablauf, der allen Mitarbeitern auch im Rahmen dieses Deeskalationstrainings deutlich gemacht wird.
Neben dem Deeskalationstraining setzt die Stadt Soltau aber auch auf konsequentes Handeln. Wer sich daneben benimmt, bekommt Hausverbot.
Gerade im letzten Herbst haben wir das nochmal verstärkt gemacht. Ich weiß nicht, ob sich's rumgesprochen hat. Auf jeden Fall haben wir gerade in den letzten 6 Monaten keine weiteren auffälligen Fälle gehabt.
Herr Bliesener, es gibt natürlich auch andere Präventionsmethoden, die ganz ähnlich sind. Zum Beispiel bei Menschen, die aufgrund von Gewalttaten straffällig wurden, ein psychologisches Anti-Aggressionstraining. Wir haben von vielen verschiedenen neuen Formen der Gewalt in unserer Gesellschaft geredet. Wäre es vielleicht sinnvoll, solche Deeskalations- oder auch Anti-Aggressionstrainings auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft einzuführen, zum Beispiel auch in Schulen als Schulfach?
Wir haben eben über die polizeiliche Prävention in der Schule gesprochen. Es gibt seit vielen Jahren schon ein breites Angebot an Kompetenztrainings. Also da wird schon im Kindergarten, aber auch in der Grundschule, in der Sekundarstufe 1, wird Schülern vermittelt, wie man mit Konflikten umgeht. Dass immer mehr Waffen gefunden werden, das hat eher damit zu tun, dass heute immer mehr kontrolliert wird. Es gibt heute an manchen Schulen Metalldetektoren an den Eingängen.
Da also gab es immer schon so viele Waffen an den Schulen?
Ich bin der Überzeugung, dass es das gab. Ich kann es aber wirklich, das ist mein Glaube. Das kann ich nicht belegen mit irgendwelchen Studien. Aber zu meiner Zeit, als ich Schüler war, war es gang und gäbe, dass man ein Taschenmesser auch mal mit zur Schule brachte. Nicht, um damit irgendwie gewalttätig zu werden, sondern um dem Klassenkameraden zu zeigen, was für ein tolles Taschenmesser man hat. In Bayern war es tatsächlich gang und gäbe, dass in der Lederhose auch ein Taschenmesser steckte. Das gehörte einfach zur Kluft dazu. Das ist heute verpönt, das gibt es nicht mehr.
Kommen wir wieder zu den Präventionsmethoden. Können wir auch selbst zur Gewaltprävention beitragen, Herr Peters, wenn wir zum Beispiel die Entwicklung einer Gewaltsituation im Alltag beobachten? Wie sollte man sich dann verhalten?
Da wüsste ich keinen so richtigen. Natürlich sollte man dazwischen gehen, wenn man den Mut hat, aber gelegentlich verlässt einen natürlich der Mut, wenn man sieht, wie grobschlächtig die Leute da aufeinander losgehen. Ich denke, dass man das Problem Gewalt auf dieser Ebene nicht wird angehen können, sondern das ist ein im Wesentlichen politisches Problem und man müsste das mit politischen Maßnahmen angehen. Wie wir persönlich damit umgehen, Interventionen dazwischen gehen und so weiter, aber fiel mir dazu nicht ein.
Sie hören Logo, Wissenschaft aus Braunschweig, heute direkt aus dem Haus der Wissenschaft hier in Braunschweig. Das Thema Ausschreitungen, Mobbing, Übergriffe. Verändert sich die Gewalt in Deutschland? Eines wurde in dieser Veranstaltung ganz deutlich, wenn auch nicht unbedingt unsere Gesellschaft insgesamt gewalttätiger geworden ist. Die Art der Gewalt, die es in Deutschland gibt, hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Es gibt viele neue und vielfältigere Wege der Gewalt, die auch genutzt werden. Eine Frage möchte ich nun noch einmal Herrn Bliesener stellen. Gibt es eine Möglichkeit, das zu stoppen, die neuen Formen der Gewalt aufzuhalten? Oder gibt es irgendwann auch einen natürlichen Rückgang von solchen neuen Formen der Gewalt?
Also ich denke, dass neue Formen, also eine neue Begehensart einer Aggression, einer Gewalt, immer einer gewissen Mode unterliegt. Sie wird eine Hochphase erleben und sie wird auch wieder abnehmen und dann abgelöst durch eine neue Form. Wir können dieses Abnehmen sicherlich beschleunigen, indem wir Gegenmaßnahmen einleiten. Und ich würde Herrn Peters auch widersprechen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir selbst, wenn wir Gewalt beobachten, dann müssen wir unterscheiden zwischen körperlicher Gewalt und verbaler Gewalt, dass wir unsere Missbilligung ausdrücken, sowohl im realen Leben als auch im Internet. Dass wir sagen, Moment, da ist eine Grenze überschritten, du hast eine Grenze überschritten, ich lasse das nicht zu. Ich würde auch davor warnen, wenn ich jetzt einen Gewaltvorfall, körperlichen Gewaltvorfall auf der Straße beobachte, dass man dann sofort losstürzt und da einzuschreiten versucht. Das ist sicherlich nicht jedem von uns gegeben. Man sollte gleichwohl aber sagen, was ist da los? Aus der Entfernung sagen, was ist da los? Hören Sie bitte auf, ich rufe die Polizei. Und dann auch offensichtlich das Handy zücken und die Polizei rufen oder den direkten Weg dorthin wählen. Aber deutlich machen, dass man das bemerkt hat, dass da eine Grenze überschritten wird und dass man das nicht hinnimmt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Nicht wegsieht.
Das war Logo, Wissenschaft aus Braunschweig, eine Gemeinschaftsveranstaltung von NDR Info, der Braunschweiger Zeitung und dem Haus der Wissenschaft. Es ging diesmal um Ausschreitungen, Mobbing, Übergriffe. Verändert sich die Gewalt in Deutschland? Mit dabei waren Helge Peters, Soziologe an der Universität Oldenburg, Thomas Bliesener, Psychologe und Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, Raphael Bär, Kriminologe an der Akademie der Polizei in Hamburg. Und wieder einmal ein wirklich tolles Publikum. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.